Ich glaube, ich bin schon jemand, der allgemein, wenn man meine Karriere sieht, ja, eher übers Arbeiten kommt. Ja, ich habe mir alles in meiner Karriere erarbeitet. Ich war nie der Talentierteste. Natürlich hast du ein Grundtalent, um Fußball zu Profi zu werden, brauchst du ein Grundtalent. Aber ich bin jetzt nicht einer gewesen, der über eine filigrane Technik oder eine besondere Ballbehandlung ins Auge der Zuschauer irgendwo gekommen ist. Ja, ich bin immer übers Arbeiten gekommen.
Hallo zusammen und Glück auf zum nächsten Schalke 04 Podcast, präsentiert von Veltins. Heute mit Sebastian Polter. Und die Wahl als Gesprächspartner hat sich voll bestätigt. Familienvater, ehrgeizig und bodenständig, treu sorgend für Kinder und seine Freunde. Und auch wenn er ihnen nur die Klamotten hinterherräumt, mit der Frau spazieren geht oder seine Teamkameraden in den Arm nimmt. Der Wandel von der teuren Markenklamotte zum No-Name-Produkt. Und all das mit einem geschundenen Körper, den, wenn er all seine Verletzungen zeitgleich gehabt hätte, da hätte er sich komplett in eine Gipswanne legen müssen. Jetzt also der erste Teil des Schalke 04 Podcasts mit Sebastian Polter, uns, Hendrik Hohenberger und mir, Dominik Abel. Los geht's, Hendrik.
Ja, Polti, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns, für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst. Wobei, ist Polti richtig oder wirst du lieber Sebastian genannt oder gibt's da was völlig anderes, was wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben?
Nee, völlig anders eigentlich nicht. Also alle meine Freunde nennen mich eigentlich Polti. So ist es auch durch die Karriere, hat sich das irgendwann mit sich gezogen, dass mich alle in der Mannschaft auch immer Polti nennen. Ist kürzer irgendwie, ist einfacher wahrscheinlich zu sprechen als jetzt immer den langen Sebastian. Meine Eltern und ein paar andere Freunde nennen mich schon auch noch Sebastian, aber die Regel ist mittlerweile echt Polti.
Dann bleiben wir bei Polti und die wichtigste Frage.
Oder Basti.
Naja, meine kleinen Schwestern nenne ich Basti, das sind aber die einzigen.
Du kannst aufgrund einer Kreuzbandverletzung aktuell leider nicht trainieren, nicht spielen, bist im Reha-Training, da kommst du auch gerade her. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's den Umständen entsprechend gut. Der Heilungsverlauf hat positiv angeschlagen. Wir haben uns ja dafür entschieden, bei mir keine Operation zu absolvieren. Und das ist auch alles sehr, sehr gut ja, bis dato verlaufen. Bin mit der Reha sehr zufrieden, mache echt gute Fortschritte und möchte das auch weiterhin so absolvieren und hoffe dann wieder bald bei der Mannschaft zu sein, um ja, für mich selbst einfach die Wichtigkeit jetzt, die ich neben dem Platz habe, auch wieder auf den Platz zu bringen und der Mannschaft zu helfen, weil wir können momentan, glaube ich, jeden brauchen, um am Ende unser großes Ziel zu erreichen.
Reagieren wir gleich drauf ein, Mannschaft auch. Fangen wir mal mit der Verletzung an. Passiert ist das Ganze ja im Testspiel gegen FC Zürich in Belek. Wir waren auch vor Ort, Dominik für Schalke TV im Einsatz. Ich saß auf der Tribüne, habe den Spielbericht geschrieben. Und es war, glaube ich, so nach 15 Minuten, als du dann am Boden liegen geblieben bist, nach einem Kopfballduell auch oder
Ja.
nach einem Luftzweikampf. Und mein erster Impuls war, boah, wenn du liegen bleibst, dann muss irgendwas passiert sein, weil du bist jetzt nicht der Typ, also gerade nicht im Testspiel, der dann sagt so, buh, geht jetzt gar nicht. Hast du sofort gemerkt, irgendwie, da stimmt was nicht?
Na, sofort nicht. Also erstmal muss ich sagen, ich war oder zu dem Zeitpunkt bin ich sehr fit gewesen und habe auch echt sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. So auch den Testspielen davor, auch schon vor der Weihnachtszeit, echt ein gutes Gefühl gehabt. Und habe ja diese Riesenchance noch vergeben, kurz gleich am Anfang, wo ich dran vorbeirutsche und dann den Ball hinten vorbeischieße. Ja, die Situation war eigentlich wie immer, ja. Also ich bin sehr, sehr oft im Luftzweikampf. Ich gehe sehr, sehr oft auch dahin, wo es weh tut. Aber in dem Moment war irgendetwas anders, ja. Ich habe direkt gemerkt, als ich aufgekommen bin mit meinem Knie, da muss irgendetwas kaputt gegangen sein, ja. Oder zumindest irgendwie so etwas kaputt gegangen sein, dass ich nicht mehr weitermachen konnte. Ich habe es zwar nochmal versucht, ich bin nochmal aufgestanden, habe mich behandeln lassen nach kurzer Zeit und habe es nochmal versucht, wirklich auf den Platz zu gehen, nochmal loszulaufen.
4, 5 Minuten hast du, glaube ich,
Ja,
noch probiert,
genau,
ne?
aber ich habe es gemerkt, irgendwas ist instabil in dem Knie. Und ja, aufgrund meiner Erfahrung und die Zeit, die ich jetzt schon mittlerweile auch in der Profikarriere dabei bin, habe ich gesagt, ich gehe heute lieber raus. Ein Freundschaftsspiel ist da nicht so wichtig. Nicht, dass ich da vielleicht doch echt noch was mehr kaputt mache, was dann hinterher schädlich sein könnte. Ja, und dann hatte ich den Tag eigentlich auch keine Schmerzen, noch relativ gut unterwegs gewesen, zu Fuß und so weiter. Und als über Nacht kam dann so ein bisschen der Schmerz, so diese Instabilität. Und nächsten Tag war es einfach zugelaufen mit Flüssigkeit, dann ging gar nichts mehr, dann konnte ich nicht mehr gehen. Die erste Woche war dann sehr, sehr schwierig, ja.
Verletzungen kommen jetzt irgendwie nie zum richtigen Zeitpunkt, aber sagen wir so, wie es ist, das war jetzt so richtig beschissen vom Timing her, oder? Denn was vielleicht jetzt nicht jede Hörerin, jeder Hörer weiß, deine Frau war zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Bei der Abreise nach Belek hast du noch gesagt, kurz nach der Rückkehr aus dem Trainingslager werde ich wahrscheinlich Vater. Ja. Und dann diese Verletzung. Wie hat deine Frau das mitbekommen? Hat sie das Testspiel auf unserem YouTube-Kanal verfolgt oder hast du dann irgendwann nach Abpfiff angerufen und hast gesagt, Schatz, ich bin jetzt mal gerade unterwegs mit dem Doc, ich weiß noch nicht, was da Phase ist?
Nee, also in der Tat war es so, dass man natürlich immer mit dem Bauchgefühl ins Trainingslager reist, so 3-4 Stunden weg war. Kann es jetzt so sein, dass das bei meiner Frau direkt losgeht? Am Ende des Tages ist der Kleine wirklich erst am 14. gekommen. Also wäre es sogar geklappt, mit dem kompletten Trainingslager zu absolvieren. Ja, meine Frau hat das Spiel geschaut, hat auch gesehen, dass ich liegen geblieben bin, ausgewechselt worden bin. Hatte mir schon direkt geschrieben, als ich überhaupt erst am Handy war, wie es mir geht, ob irgendwas Schlimmeres passiert ist. Und so war ich dann natürlich auch danach direkt mit ihr im Kontakt, als ich dann die ersten Scans gemacht habe und so weiter. Ist für meine Frau natürlich auch kein schönes Gefühl gewesen, ne? Das sitzt zu Hause oder in dem Fall bei ihrer Familie und sieht, dass ich mich verletzt habe. Ja, es ist so ein Fluch und Segen. Einerseits war ich jetzt sehr, sehr viel zu Hause, konnte sehr, sehr viel die erste Zeit unseren Sohn kennenlernen, zusammen mit meiner Frau so die ersten Abläufe absolvieren. Aber ich hätte es auch gerne anders gehabt. Ich wäre auch gerne weiterhin bei der Mannschaft gewesen, hätte weiterhin gerne trainiert und jetzt in den Spielen geholfen. Dem ist jetzt nicht so. Von daher ist es jetzt einfach passiert und man muss jetzt nach vorne schauen.
Vielleicht Fluch und Segen auch für deine Frau, weil sie sich jetzt um zwei kümmern muss.
Ja, Gott sei Dank musste man mich nicht so extrem pflegen. Ich hatte Gott sei Dank nur eine Woche die Krücken. In der Woche war es dann echt noch schwierig. Wir hatten aber dann Familienbesuch, die uns dann sehr, sehr viel geholfen haben. Da war es dann, glaube ich, noch relativ okay, ja.
Du hast gerade gesagt, deine Frau hat das Spiel gesehen, ja, auf dem YouTube-Kanal. Guckt sie regelmäßig die Spiele,
ja,
also von uns und beziehungsweise von dir?
Ja, genau. Also natürlich ist sie in der Regel im Stadion, guckt sich das Spiel an. Schon immer so gewesen, dass sie bei Heimspielen dabei ist. Sie war auch jetzt zum Beispiel diese Saison auch auswärts in Wolfsburg mal mit dabei. Es kommt immer darauf an, wie es passt, dass sie auch auswärts mal mitfährt. Oder wenn wir hier in der Nähe spielen, ist sie sicherlich auch öfter dabei. Aber ja, Freund der Spiele, wenn wir jetzt, so wie wir vor der Weihnachtszeit unterwegs waren in Kroatien oder auch Österreich, dann guckt sie sich das schon auch an, weil sie auch einfach sehen möchte, wie es läuft, wie läuft das Spiel, wie performen wir, wie performe ich persönlich, weil meine Frau ist da schon sehr interessiert, jetzt nicht so der Fußball, für die Fußballfachfrau, aber schon sehr interessiert, was ich in meinem Beruf mache und dass wir uns auch darüber einfach zu Hause dann auch austauschen können, ne, im Alltag.
Und wenn du sagst, auswärts Wolfsburg, weil wegen alter Bekannte?
Na, weil meine Kinder leben bei meiner Ex-Frau in Wolfsburg und unsere Kinder, also meine Kinder waren dann gerade zu dem Zeitpunkt bei uns und dann ist meine Frau mit den Kindern nach Wolfsburg gefahren, hat die Kinder dann zurückgebracht zu der Mama und das haben wir dann verbunden, weil das dann relativ gut geklappt hat. So sind die Kinder dann auch mit ins Stadion noch gekommen und haben uns mir zugeschaut und ja, danach wurden sie dann zur Mama gebracht. Genau, das war der Hintergrund eigentlich.
Wie geht's deiner Frau und dem Kleinen?
Ja, sehr gut. Also sehr gut, Umständen entsprechend sehr gut. Natürlich haben die Frauen immer noch mal ihre Wehwehchen so von nach der Geburt, aber da ist alles einwandfrei. Dem Kleinen geht's sehr gut. Er schläft jetzt, glaube ich, seit 5 Nächten schon echt sehr gut durch, sogar von 23 Uhr bis 7 Uhr, wovon man, glaube ich, nur träumen kann. Ja, genau, toi, 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 dass es auch so bleibt.
Du musst dann, wenn, aber dreimal klopfen.
Ja, 1, 2, 3, so, jetzt haben wir dreimal geklopft. Und also auch da läuft alles sehr, sehr gut. Die Abläufe werden immer geschmeidiger, auch zu Hause. Er hat längere Wachphasen, was natürlich schön ist, dass man dann auch den Kleinen auch mal in die Augen schauen kann und auch mal ein bisschen interagieren kann, ohne zu wissen, was er gerade wirklich denkt. Aber wenn dann mal das ein oder andere kleine Schmunzeln, dann Engelslächeln dann kommt, dann ist es schon was Schönes, ja.
Also hält er euch schon ordentlich auf Trab?
Ja, außer, also tagsüber schon, aber jetzt in der Nacht Gott sei Dank nicht, ja, genau. Also tagsüber ist er schon sehr, sehr viel wach. Wir sind dann sehr, sehr viel spazieren mit unseren Hunden noch zusammen. Ja, das ist sehr schön.
Fast zeitgleich ist ja Rodri auch Papa geworden. Mhm. Jetzt erzähl mal. Hängt er dir die ganze Zeit am Arm?
Nein, das hat er. Wir haben natürlich, auch unsere Frauen haben sich ausgetauscht, einfach auch während der Schwangerschaft schon, weil es ja unmittelbar eine Woche auseinandergelegen hat, der potenzielle Geburtstermin. Und so waren natürlich Emily und meine Frau auch sehr, 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 sehr eng vernetzt und auch immer wieder im Austausch. Rotrin und ich sowieso tagtäglich im Training dann auch im Austausch gewesen. Es ist jetzt aber nicht so, dass er jetzt speziell auf irgendwelche Dinge gefragt hat oder wie hast du das gemacht oder wie macht man das oder ähnliches. Ich glaube, da haben wir genügend Familienväter in der Mannschaft, wo er das auch fragen könnte. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass er mit Emily einfach den eigenen Weg findet. Ja, den eigenen Weg findet. Wie zieht man jemanden groß? Wie wollen wir das auch selber handhaben mit dem Kind? Und da möchte ich auch gar nicht so viel reinreden oder meine Erfahrungen reinbringen, die vielleicht nicht immer nur positiv sind. Ne? Und ja, ich glaube, das machen Rodri und Emily schon sehr gut.
Aber wenn du ihn dann siehst mit Augenringen, dann weißt du, woran es liegt.
Ja, natürlich, ja. Das kann ich zumindest nachvollziehen.
Ist dein Sohn denn schon Schalke-Mitglied eigentlich?
Nein, noch nicht. Aber er hat schon Schalke-Strampler, schon Schalke-Schnuller. Dementsprechend ist er gut gewappnet, wenn er das erste Mal ins Stadion kommt. Aber Schalke-Mitglied ist er noch nicht, nein.
Dann habe ich vom Timing her jetzt einen super Tipp für mich, denn nicht für mich, also auch für mich, aber auch für dich. Denn aktuell läuft die Aktion Schalker werben Schalker. Und wenn du jetzt einen Kumpel, Arbeitskollegen oder jemanden aus deiner Familie für die Mitgliedschaft bei unserem Club begeistern kannst, dann bekommst du als Dankeschön aktuelles Adidas Heim-, Auswärts- oder Ausweichtrikot geschenkt. Aktion gilt für alle Vereinsmitglieder, also auch für Spieler. Also nicht nur exklusiv für dich, sondern wirklich für jeden Schalker, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Für euch ausführliche Infos zur Aktion Schalker werben Schalker gibt es auf schalke04.de und für dich, Polti, Mitgliedsantrag, den bringen wir dann nächstes Mal mit, ne?
Ja, genau.
Henrik hat es gesagt, das Trikot ist eigentlich ein gutes Stichwort. Du kannst es momentan leider nicht so anziehen. Du hast gerade schon die Reha angesprochen. Nimm uns mal mit, wie sieht dein Tagesablauf da aus?
Ja, also in der Regel stehe ich morgens auf, frühstücke mit meiner Frau noch gemeinsam, dann mache ich mich Richtung 9, 9:30 Richtung Gelsenkirchen auf den Weg, bin dann hier auf Schalke im Medikos oben in der Elitebox, wo ich dann meistens erst behandelt werde, werde durchmassiert, durchbewegt, dass das Knie auch immer geschmeidig ist. Wir gucken dann auch immer, hat das Knie eventuell vom Vortag reagiert von dem, was man gemacht hat. Weil wir natürlich auch stetig auch ja einfach die Intensität einfach hochschrauben, um zu gucken, wie belastungsfähig ist das Knie in der Phase. Und ja, dann beginnt um 11 Uhr das Training. Das ist meistens für 2 Stunden, wo ich ja erstmal im Cardiobereich arbeite, im Fahrradfahren, am Rudergerät bin, um mich erstmal warm zu machen. Dann machen wir Stabi-Übungen für den allgemeinen Rumpf, für den Körper im Allgemeinen, noch gar nicht spezifisch auf das Knie gesehen. Und dann geht es auch schon zum Aufwärmen, was das Knie angeht. Ja, da machen wir einbeinige Kniebeugen, Standwagen, Stabilisationsübungen für den Knöchel, für den Fuß im Allgemeinen. Sind im Kniebeugenbereich sehr viel unterwegs. Kniebeuger, Beinstrecker, alles für die vordere Kette und für die hintere Kette der Muskulatur, um einfach so schnell wie möglich wieder meine Muskulatur auf Vordermann zu bringen. Weil das ist wichtig nachher für die ersten Laufeinheiten wieder und auch allgemein für die Rückkehr, dass meine Muskulatur so schnell wie möglich wieder da ist, wo sie vorher war oder nahezu da ist, wo sie vorher war. Und da arbeiten wir eigentlich tagtäglich dran. Dann dusche ich, fahre nach Hause, trinke wieder einen Kaffee mit meiner Frau, gehe noch spazieren und dann trudelt der Tag irgendwann so aus.
Warum hast du dich für eine konservative Behandlung entschieden?
Ja, also bei mir ist ja der große Unterschied. Natürlich ist es erstmal immer für den Hörer oder auch für die sich darüber Gedanken machen, erstmal ein Schrecken, Kreuzbandverletzung, Kreuzbandriss. Bei mir muss man ja dazu sagen, ich habe keine vordere Kreuzbandverletzung, sondern eine hintere Kreuzbandverletzung. Diese ist im Profifußball eigentlich eher selten der Fall. Also wenn man jemanden liest, dann liest man meistens, oder wenn man hört, jemand hat sich am Kreuzband verletzt, hat sich das Kreuzband gerissen, ist es eigentlich zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer das vordere Kreuzband. Und bei mir ist es isoliert das hintere gewesen, also wirklich auch nur eine hintere Kreuzbandverletzung, keine Meniskus, Schäden oder Knorpelschäden dabei gewesen, sondern wirklich eine isolierte Geschichte gewesen. Und das auch nicht voll abgerissen, sondern nur ein Teilriss. Und Da haben die Ärzte mir ganz klar empfohlen, eine konservative Behandlung einzuschlagen, weil eine Operation in der Hinsicht auch nicht immer von Erfolg gekrönt ist bei einer hinteren Kreuzbandverletzung. Aber man kann auch da operiert werden, ja, klar, aber es ist dann nicht gegeben, dass du wirklich deine komplette Stabilität wiederbekommst ins Knie, sondern eher vom Risiko, dass es vielleicht gleichbleibend schlecht ist. Und da haben wir uns dann für entschieden, dass wir es konservativ behandeln, weil ich auch von der Bewegung her gibt es ja solche Schubladenteste, die man dann im Knie macht, beim vorderen sowie auch beim hinteren Kreuzband, sah es bei mir noch sehr gut aus. Also ich habe noch relativ gut Spiel gehabt, so dass es also einen relativ guten Anschlag gehabt, dass das nicht so schlimm ist. Man spricht ja immer vom ersten, zweiten, dritten Grades und bei mir war es ein ersten Grad. Ja, von daher Glück im Unglück gehabt, so dass ich die konservative Behandlung einschlagen konnte. Die ersten MRT-Bilder haben auch schon gezeigt, dass es schon wieder deutlich zusammengewachsen ist, dass eine Vernarbung stattgefunden hat. Und da bin ich natürlich sehr, sehr froh drum.
Das glaube ich. Kannst du einen konkreten Zeitplan nennen? Wenn du sagst, es ist nicht so schlimm, kann man vielleicht sogar mit dir noch hoffen.
Ja, also Zeitplan ist natürlich immer für mich persönlich, habe ich in meiner Karriere gemerkt, ich möchte mir nie selber irgendein Datum setzen oder einen Spieltag setzen, sondern ich möchte einfach wirklich auf meinen Körper hören, tagtäglich. Und momentan sieht es echt sehr, sehr gut aus, dass ich Woche für Woche auch das Tempo steigern kann für die Belastung her und hoffe, dass ich demnächst dann auch ins Lauftraining gehen kann. Und dann muss man einfach wieder weitersehen, was ist der nächste Schritt, wie schnell kann ich wieder weiter belasten. Aber vom Grund auf ist es schon realistisch, dass ich dieses Jahr noch in den Spieltagskader zurückkomme. Ob ich es dann auch schaffe, auf den Platz zu kommen, das werden wir sehen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen situationsabhängig. Wie sieht auch der Trainer das Ganze? Das ist natürlich dann nachher auch ein Zusammenspiel mit dem Trainerteam und der Mannschaft im Allgemeinen. Wie fit komme ich wieder zurück? Wie sieht allgemein die Stabilität des Knies aus? Aber mein Ziel ist es schon, dieses Jahr noch zu helfen und mit anzupacken, dass wir am Ende den Klassenerhalt schaffen.
Genau, wenn du sagst dieses Jahr, meinst du diese Saison?
Genau, dieses Jahr, diese Saison.
Ja. Leider kennst du dich.
Das Jahr ist ja noch lang.
Leider kennst du dich mit Verletzungen aus, ne? Eigentlich bist du, man könnte fast sagen, geprügelter Knabe, ne?
Ja, ja.
Was hattest du bisher schon alles?
Ich hatte am Anfang meiner Karriere einen linken Mittelfußbruch, einen rechten Mittelfußbruch. Dann ein Jahr später hatte ich mir zweimal die Schulter luxiert, weil es beim ersten Mal vom Gefühl her nicht gut gemacht wurde. So habe ich mir beim ersten Einheit, die ich eigentlich auf dem Platz wieder stand, wieder die Schulter ausgekugelt. Und dann hatte ich 7,5 Jahre nichts. Ja. Also ich war von Muskelverletzungen toi, verschont.
Nicht, dass das hier der Podcast des Klopfens.
Nee, genau. Und ich war 7,5 Jahre verschont von Verletzungen, bis ich mir dann 2018 einen Achillessehnenriss zugezogen habe. Beim Warmmachen in Kaiserslautern damals mit Union Berlin. Beim Warmmachen, genau. Spielt man ja immer dieses 5-gegen-5-Spiel mit zwei neutralen Spielern. Da habe ich mich dann abgedrückt nach vorne und dann habe ich auf einmal mir gedacht, hat mir gerade irgendjemand ein Messer hinten in die Achillessehne reingestochen. Mir wurde direkt schwarz vor Augen und das war so die Verletzung, die ich dann zuletzt hatte. Und jetzt halt die Kreuzbandverletzung.
Und trotzdem jedes Mal geschafft, dich zurückzukämpfen.
Ja,
ne?
Richtig.
Zeichnet dich das so ein bisschen aus? Oder wie motivierst du dich?
Ja, was heißt zeichnet sich aus? Also ich glaube, ich bin schon jemand, der allgemein, wenn man meine Karriere sieht, eher übers Arbeiten kommt. Ja, ich habe mir alles in meiner Karriere erarbeitet. Ich war nie der Talentierteste. Natürlich hast du ein Grundtalent, um Fußball zu Profi zu werden, brauchst du ein Grundtalent. Aber ich bin jetzt nicht einer gewesen, der über eine filigrane Technik oder eine besondere Ballbehandlung ins Auge der Zuschauer irgendwo gekommen ist. Ja, ich bin immer übers Arbeiten gekommen, über meine robuste Art auch zu spielen. Und diese Eigenschaften sind halt, glaube ich, auch relativ gut oder sind gut, dann auch für so ein Comeback zu schnüren. Ne? Also wirklich wieder zurückzukommen, an etwas hart zu arbeiten, mag ich sowieso, egal ob ich fit bin oder nicht fit, hart zu arbeiten für etwas, um wirklich auch das zu erreichen, was du in dem Moment auch haben möchtest oder erreichen möchtest. Und das ist jetzt einfach so schnell wie möglich, gut wie möglich wieder gesund zu werden. Und da arbeite ich natürlich dann auch hart für.
Ja, viele Genesungswünsche haben wir auch von unseren Fans bekommen. Ja. Du hast es ja selber gesehen. Wir haben in unserer Insta-Story zu Fragen an dich aufgerufen. Wir haben gesagt, du bist im Podcast zu Gast. Da war ganz oft, Polti, gib Gas, hilf uns, sei bald wieder dabei. Aber auch viele Fragen. Da hätten wir ehrlicherweise einen ganzen Podcast vormachen können von den Fragen. 4 Stück haben wir ausgewählt. Die erste kommt von Fabi und die passt eigentlich gerade perfekt auch an diese Stelle. Denn wo verfolgst du aktuell unsere Spiele?
Ja, also wo verfolge ich sie? Natürlich bei Heimspielen, natürlich im Stadion bin ich immer da, das ist gar keine Frage. Und dann muss man natürlich immer sehen, wo sind die Auswärtsspiele. Ja, die Auswärtsspiele waren jetzt in dem Sinne nicht immer relativ nah dran, so dass ich dabei sein konnte. Aber ich sonst bin ich zu Hause vorm Fernseher mit meiner Frau zusammen, teilweise mit Familie zusammen, schauen wir das Spiel, fiebert mit und hofft, dass ja unsere Mannschaft einfach so gut wie möglich punktet, auch wirklich so punktet und spielt, dass wir am Ende ja Punkte mitnehmen oder auch zu Hause behalten, um unser Klassenerhaltsziel wieder näher zu kommen.
Die nächste Frage kommt von Jan. Warum trägst du die Rückennummer 40?
Haben mich schon viele gefragt. Das ist auch eine berechtigte Frage. Ist ja eine sehr hohe Nummer, jetzt keine übliche Nummer.
Kannst ja vielleicht switchen, ist dann 04, ne?
Ja, genau. Für einen Spieler könnte man, ja, theoretisch, stimmt auch. Ich habe meine allererste Profinummer war die Rückennummer 40 und demnach hat man natürlich auch positive Erinnerungen. Ich bin damals in Wolfsburg Profi geworden unter Felix Magath mit der Rückennummer 40. Ich habe mein erstes Bundesliga-Tor geschossen mit der Rückennummer 40. Und dann irgendwann wurden es ganz verrückte Nummern. Ich hatte die 8 in Nürnberg, ich hatte dann die 9, die ja üblich ist für meine Position einfach zu tragen. Und ich auch ein klassischer Neuner so in dem Sinne bin, dass man das damit verbindet. Hatte dann mal die 23 bei Unioner Zeiten, dann wieder die 9. In Holland die 9, bin dann zurückgekommen zum VfL Bochum in die Bundesliga und habe dort auch die 40 genommen, weil da wirklich absolut gar nichts frei war, was mir gefallen hat. Und auch da wieder, ja, zum Beispiel wie Bendtner zum Beispiel damals in Wolfsburg. Und auch mit der lief es dann wieder sehr gut. Und ich bin da, was dahingehend, ein bisschen abergläubisch. Und deswegen habe ich gesagt, wo ich jetzt den Wechsel hier zum Schalke 04 gemacht habe, ich möchte die gerne wiederhaben. Ich hatte sehr, sehr erfolgreiche Zeit damit. Und ja, demnach ist es die Nummer 40 wieder geworden. Zumal die Nummer 9 auch nicht frei war, weil Simon sie trägt.
Also die Zuhörer sollen jetzt nicht böse auf mich sein. Die 3 ist ganz cool, aber 5 Stürmer halt nicht. Ne?
Ja, genau. Eher nicht. Ja.
Ossi möchte wissen, wer ist der beste Spieler, mit dem du je zusammengespielt hast?
Ja, es ist immer schwierig, das zu definieren, finde ich. Also ich habe mit sehr, sehr tollen Spielern zusammengespielt. In meiner Anfangszeit in Wolfsburg, da sind die Wolfsburger gerade Meister geworden. Als ich aus der Jugend gekommen bin, bin ich ja das nächste Jahr dann dazugestoßen oder durfte dazustoßen. Da waren Spieler dort wie Grafit, Ceko, Misimovic, Basagli, Innenverteidiger, italienischer Innenverteidiger. Das waren schon tolle Spieler, ne? Also Alexander Mattlung, De Jager, alles wirklich gestandene Bundesliga-Profis, mit denen ich da trainieren durfte. Dann war ich in Nürnberg, da habe ich gespielt mit Markus Vollner, auch ein sehr talentierter, guter Fußballer gewesen. In Mainz habe ich gespielt mit Choupo-Moting, mit Okazaki damals auch sehr, sehr gut gewesen. Also es gibt viele, viele gute Spieler, mit denen ich in meiner Karriere zusammengespielt habe. Wenn ich einen wahrscheinlich nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Misimovic, einfach von Wolfsburger Zeiten damals, wie der den Ball behandelt hat und wie der wirklich Spieler auch in Szene gesetzt hat, wie Grafit und Ceko damals, war einfach schon atemberaubend. Ja, also dieses Auge zu haben, dieses, wo, in welchen Räumen bewege ich mich, schlau zu spielen, das war schon echt Misimovic-like, das war schon stark.
Der hat schon ein super Auge, ne? War ein magisches Dreieck und ich kann mir vorstellen, weil der so ein gutes Auge hatte, dass er bei Felix Magath vielleicht auch mal einen Sprint weniger machen konnte und...
Ja, er hatte sehr, sehr gute Sechser hinter sich. Ich glaube, ja. Josué, Rita, den man ja auch hier auf Schalke kennt und Schäfer, die haben uns schon den Rücken freigehalten, nämlich Simovic. Von daher konnte er dann auch ein bisschen mal weniger machen vielleicht, ja.
Und die letzte Fanfrage kommt von Frauke. Was wolltest du als Kind für einen Beruf ausüben? Hattest du einen Berufswunsch schon?
Ja, ich habe den auch immer noch. Also das ist, wenn ich irgendwann mal wirklich vom Fußball komplett also den Fußball kehre, sage ich mal, dass ich gar nicht mehr dem Fußball irgendwo erhalten bleibe, dann ist es, glaube ich, dass ich Polizist nochmal gerne werden möchte. Ja, weil ich war als Kind immer absolut begeistert davon, Polizist zu werden, auch eventuell in so ein amerikanisches SWAT-Team zu kommen. Das sind schon so Dinge, die so Spezialkommandos, so sind schon Dinge, wo ich dann anstreben würde. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich beim Fußball bleibe und bin. Weiß auch nicht, ob ich da überhaupt noch mal reinkommen würde, weil man da auch Altersbegrenzung einhalten müsste. Aber das ist schon etwas, was mich interessieren würde, ja.
Also den Körper hättest du?
Ja, vielleicht.
Ich also weiß nicht, ob die Größe reichen würde,
ja, das Sportliche wahrscheinlich, das reicht, ja. Ist ja auch immer die Frage, man muss natürlich auch ein gutes Auge haben, eine ruhige Hand, allgemein auch dieses Verständnis, ne? Das ist schon was Besonderes.
Herr Fabian Beul, St. Pauli damals, zweite Liga gespielt und auch noch Polizist gewesen. Ne? Der Paulizist.
Der Paulizist.
War anderes Thema. Wir hatten es gerade schon in den Fanfragen, wo du gerade die Spiele verfolgst, wie du die Spiele verfolgst.
Ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du ruhig und analysierend unterwegs oder springst du richtig vor der Glotze rum und sagst so, oder gehst mit? Gut, springen ist jetzt gerade schwierig, aber...
Ja, das ist also sowohl als auch. Ich glaube, das hängt auch immer ein bisschen von dem Spiel ab. Ja? Also das ist, wenn das natürlich ein sehr träges Spiel ist und kaum Aktion, dann ist das auch eher so, dass man auf der Couch so denkt, ja, jetzt könnte auch mal was passieren, jetzt könnte mal ein Ruck durchs Spiel gehen oder durch die Mannschaft gehen. Das Gladbach-Spiel zum Beispiel war ein sehr beispielhaftes Spiel. Das war so ein Auf und Ab. Das waren viele Duelle. Wir waren sehr gut im Spiel. Wir hatten gute Möglichkeiten, vorne den Treffer zu erzielen. Da geht man dann schon mit, ne? Da ist man schon dabei und fiebert mit jeder Chance mit und sagt, ach, komm jetzt und warum ist der nicht rein? Oder wo der Moritz dann die geile Gerätsche auspackt oder Maja den Kopf hinhält. Das waren schon so Aktionen, wo du sagst, geil, das ist Teamgeist, das brauchen wir jetzt in der Situation und jetzt müssen wir uns vorne auch mal belohnen. Da geht man dann schon auch mal mit, ja. Das hängt vom Spiel ab. Das ist immer anders.
Spiele ist ein gutes Stichwort. Am Samstag kommt der VfB Stuttgart. Danach geht's zu deinem Ex-Verein VfL Bochum und beim Blick auf die Tabelle muss man jetzt nicht irgendwie 8 Jahre Fußball studiert haben, kein Professor sein, um zu wissen, das wären verdammt wichtige Spiele jetzt im Kampf um den Klassenverbleib. Was ist drin gegen VfB und VfL?
Ja, ich glaube, wenn wir wirklich da anknüpfen, wo wir die letzten Wochen einfach sind und auch immer wieder anknüpfen, was die Spiele angeht, was die Stabilität angeht, aber auch was das Umschaltverhalten der Mannschaft angeht, glaube ich, haben wir schon sehr, sehr hohe Chancen. Aber am Ende ist es immer so, Fußball ist ein Ergebnissport. Du kannst auch unterm Strich Scheiße spielen. Sorry für die Wortwahl, aber...
ich habe ja auch schon beschissen gesagt. Ja,
kannst du auch keinen guten Tag haben, aber wenn du am Ende das Ergebnis ziehst, ist, glaube ich, jeden Fan da draußen und uns auch selber als Spieler das völlig egal. Und zu diesem Punkt müssen wir hinkommen, dass wir Spiele gewinnen, dass wir Punkte sammeln, auch egal wie am Ende des Tages. Und ich glaube, dass Stuttgart und auch der VfL Bochum Spiele sein werden, die einfach wegweisend sind. Ja, ich glaube, gerade mit dem Heimspiel hier gegen Stuttgart, mit unseren Fans wieder im Rücken, die uns wieder nach vorne peitschen werden, müssen wir das einfach, ja, müssen wir anfangen, auch immer die 3 Punkte hier zu behalten. Dann fahren wir nach Bochum, wo ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel wird. Das weiß man, weil Bochum sehr, sehr heimstark ist für ihre Verhältnisse. Aber diese Spiele musst du gewinnen, diese Spiele musst du ziehen. Und da ist die Art und Weise, erst einmal wirklich auf den Platz zu gehen, kämpfen, beißen, kratzen und am Ende, egal wie, und wenn du schlecht gespielt hast, aber das Ergebnis gezogen hast, sind wir, glaube ich, alle froh.
Bochum, letztes Jahr dein Verein gewesen, im Hinspiel hast du auch getroffen gegen den VfL. Ist es für dich ein besonderes Spiel und hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern?
Ja, zu einigen Spielern habe ich schon noch Kontakt oder zum Zeugwart schon noch immer mal wieder Kontakt, alle 2-3 Wochen. Ist jetzt nicht so, dass wir uns tagtäglich sehen oder treffen oder ähnliches. Aber natürlich, man hat mit denen zusammengespielt, man ist da auch im Austausch, was die Situationen angeht, was die Konkurrenz einfach angeht, weil wir 2 Mannschaften sind, die um den Klassenerhalt kämpfen und ich einfach mir wünsche, dass wir am Ende in der Liga bleiben. Und da sind diese Spiele wichtig. Ich freue mich natürlich auf dieses Spiel, wäre natürlich lieber gerne dabei, auch dort zu helfen im Stadion und um der Mannschaft auch beizustehen. Aber da gibt es auch viele andere Arten, um der Mannschaft beizustehen. Und das ist jetzt diese Pflicht, nehme ich mich oder in die Pflicht nehme ich mich dann auch momentan abseits des Platzes und um da bestmöglichen Erfolg für die Mannschaft zu haben.
Was kannst du abseits des Platzes machen, einzugreifen, um die Mannschaft zu pushen? Also bist du jemand, der nach Abpfiff jedes Mal dann auch bei Heimspielen in die Kabine geht und die Jungs auch in den Arm nimmt? Jetzt Ralf Fährmann ein paar Mal zu Null gespielt, den
ja, genau.
den Pakt ja, das, und sagt, sauber Ralle.
Das sind so Dinge. Für Ralle habe ich mich zum Beispiel auch jetzt, um ihn anzusprechen, sehr, sehr gefreut, dass er natürlich nach einer langen Zeit jetzt auch mal wieder zwischen den Pfosten steht, dann auch mit den zu Null spielen jetzt. Ich glaube, das gibt ihn auch nochmal richtig Aufwind, aber nicht nur ihn, sondern auch der Mannschaft, glaube ich, einfach wichtig, jetzt jemanden hinten drin zu haben, der auch etwas ausstrahlt. Jetzt muss man immer das nicht vergessen, auch Alex hat etwas ausgestrahlt. Ja, es ist immer, jetzt ist der Torwartwechsel gekommen, jetzt heißt es nicht, dass Alex Schwolo ein schlechter Torhüter ist oder ähnliches. Ja, das ist einfach die Situation bedingt, war das vielleicht für den Trainer das Richtige, das zu entscheiden. Aber beides sind tolle Torhüter. Ich glaube, Ralle kennt die Situation, das ist vielleicht nochmal ein Vorteil gegenüber Alex, mit den Fans zusammen, was einfach die letzten Jahre hier passiert ist. Und ja, ich gehe nach dem Spiel natürlich unten in die Kabine, nehme die Jungs in den Arm, wenn's schlecht läuft, aber push sie auch genauso gut, wenn auch vor den Spielen, auch in der Kabine, während des Trainings, oder nicht während des Trainings, aber einfach vor oder nach dem Training, dass man Gespräche führt, dass man einfach reinhört, im Austausch ist, wie die Mannschaft sich fühlt, was für ein Gefühl sie entwickelt momentan, wie die Spiele laufen. Und ja, ich glaube, das ist das, dass man der Mannschaft zeigt, man ist da, auch als verletzter Spieler, man ist da, man interessiert sich, man möchte im Austausch bleiben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Mit Bochum habt ihr letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft, obwohl es ehrlicherweise euch keiner zugetraut hat. Ja. Was war euer Erfolg?
Ja, ich glaube, der Erfolg der kleineren Mannschaften, in Anführungsstrichen, die aufgestiegen sind, kann immer nur sein, dass man über den Kampf kommt, ja, über den Kampf, über die Leidenschaft, Spiele gewinnen zu wollen, egal wie, und auch wirklich als Mannschaft zusammenzustehen, auch in schlechten Zeiten. Und ich glaube, das hatten wir letztes Jahr in der Anfangszeit. Ich glaube, wir haben die ersten 2-3 Spiele 2 Punkte geholt und dann hatten wir, glaube ich, bis zum 9. Spieltag gar keinen Punkt geholt. Und alles war ja doof, die Erfolge kamen nicht, wir haben eigentlich gut gespielt, wir haben Lob bekommen von den gegnerischen Mannschaften, wie wir spielen, was für eine Art und Weise wir spielen. Und dann kam noch dieses, ich glaube, 7:0 7:1 in München, wo du natürlich komplett unter die Räder gekommen bist und wir uns danach als Mannschaft gesagt haben, also so wie wir momentan Fußball spielen, können wir nicht Erfolg haben, ja, das geht nicht. Dann haben wir zusammen mit dem Trainerteam gesprochen, haben Gespräche geführt, viele Gespräche geführt und haben uns einfach auf das Wesentliche fokussiert. Und das Wesentliche war einfach wirklich einen einfachen Fußball zu spielen, gar nicht viel Struktur im Spiel, aber das Einfache einfach wirklich mit Leben zu füllen. Und das hat uns gut getan, das hat auch der Mannschaft gut getan im Allgemeinen, so dass wir dann Punkte gesammelt haben, was auch immer wichtig ist, dass du dann, wenn du die Punkte sammelst, gibt dir das auch Vertrauen, gibt dir das ein ganz anderes Auftreten in der Situation. Und da fingen wir an, Punkte zu holen und haben immer mehr dran geglaubt, dass wir auch die Klasse halten können. Und so haben wir das am Ende dann auch geschafft.
Kampf, einfacher Fußball, Teamgeist. Ja. Sind das auch so unsere drei Schlüssel, ja, um drin zu bleiben?
Definitiv. Also ich glaube, wenn man jetzt nochmal die letzten Wochen ansieht und auch anspricht, dann das sieht man genau diese Sachen. Ja, wir hatten ja auch die Situation, unsere Fans waren auch beim Training. Ich glaube, das hat auch nochmal einen zusätzlichen Push gegeben für jeden Einzelnen, einfach zu sehen, was für eine Wichtigkeit das Ganze hat, dass der Verein einfach in der Liga bleibt. Ja, und das geht nicht nur uns Mannschaft nahe, sondern das geht auch jeden einzelnen Fan, jeden einzelnes Mitglied hier von Schalke 04 nahe und alle möchten am liebsten helfen. Und ein Fan, ein Zuschauer kann natürlich am wenigsten in der Situation helfen, außer im Stadion zu pushen, zu singen, laut zu singen, immer wieder positiv zu sein. Und das haben die Fans uns als Mannschaft gezeigt und wir als Mannschaft versuchen, das auf den Platz zu bringen, versuchen genau diese Tugenden, die du gerade angesprochen hast, auf den Platz zu bringen. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir uns auch belohnen werden, dass auch dass auch mal ein Spiel gewonnen wird, was vielleicht nicht so gut lief, mit 3 Punkten du am Ende holst. Und wenn das erst einmal passiert ist, dann kommt auch ein ganz anderes Selbstverständnis wieder in die Situation und dann werden wir am Ende auch die Klasse halten.
Ich habe letzte Woche mit einem Schalke-Fan gesprochen, der relativ krass mitfiebert, kurioserweise auch Fußball spielt, auch schon auf Schalke gespielt hat. Einer deiner Vorgänger, hier im Sturm gespielt, Steven Skripski, mittlerweile in Kiel. Ihr beide habt zusammen bei Union Berlin gespielt. Übrigens nicht nur im Sturm hier einer deiner Vorgänger, sondern auch im Podcast. Folge 2 war es damals, packen wir euch in die Shownotes. Und Stevie haben wir gebeten, dass er eine kleine Botschaft für dich aufnimmt und der hat natürlich gerne was geschickt.
Ja, Poldi, Glück auf. aus dem aktuellen Norden in den Pott. Ich habe die Ehre, auch ein paar Worte an dich richten zu dürfen oder auch über dich. Ich denke, wenn ich an die gemeinsame Zeit damals zurückdenke, sind vor allem die legendären Abende, die wir zusammen verbringen durften, mir in Erinnerung geblieben. Sei es, wenn wir zusammen Champions League geguckt haben, ein paar FIFA-Abende oder auch dann mit Rafa Korte und Co. ein paar Dart-Abende bei dir verbringen durften. Für mich legendär. Die Verpflegung, die du immer an den Tag gelegt hast, mit der Fürsorge eines zigfachen mittlerweile Familienvaters, fand ich legendär, habe ich sehr genossen. Und ich darf dir auch noch eine Frage zum Abschied stellen. Und zwar würde ich gern wissen, was du dir damals von deinem ersten Profigehalt gekauft hast. In diesem Sinne, ich hoffe, du kommst schnell wieder zurück. Und wir hören uns.
Ja, dann gehen wir doch mal Stück für Stück durch. Stevie, guter Typ, ne?
Ja, mega. Ich habe vor 2 Tagen erst noch mit ihm geschrieben.
Hat er dich gehalten? Also hat er verraten, dass er...
Nee, ja. Er hat dich gehalten. Also ich wusste nicht, dass er jetzt hier eine Sprachnotiz... Also ich habe ihn drum gebeten, dass er mir eine Sprachnotiz schickt für jemand anderen. Ist zufällig, aber nee, er hat echt dich gehalten. Ich wusste nicht, dass da jetzt irgendwas kommt. Und ja, mich freut es natürlich auch, wie es bei Stevie jetzt läuft. Hat auch immer wieder mal mit einer Verletzung leider zu tun gehabt. Aber jetzt momentan läuft es ja für ihn auch persönlich in Kiel. Und ja, Stevie war ein überragender Weggefährte, einfach menschlich, so einwandfrei, so auf dem Boden geblieben, wusste immer, wo er herkommt und sehr, sehr viele und sehr, sehr gerne Abende mit ihm verbracht, auch damals mit der Mannschaft. Deswegen freut es mich natürlich, dass jetzt die Sprachnotiz kam.
Er ist ein super Typ, also muss ich auch sagen, für uns auf der Geschäftsstelle wirklich absolut korrekter Typ und ich freue mich auch bei ihm. Läuft jetzt schon zweistellig getroffen, dieses Jahr ist im Kicker, glaube ich, Notenbester oder zweitbester Feldspieler, also super, dass es läuft. Er hat ja 2-mal das Wort legendär benutzt, legendäre Abende. Was hat's denn mit diesen legendären Abenden so auf sich?
Ja, wir haben sehr, sehr häufig dann, also erstmal sind wir sehr, sehr häufig in der Kabine geblieben, wo alle schon nach Hause gefahren sind, haben wir da bestimmt noch 3-4 Stunden lang gedartet und haben einfach Pfeile geworfen, bis irgendwann wahrscheinlich die Reinigungskraft reinkam und uns rausgeschickt hat, so ungefähr. Aber wir haben auch ganz oft Champions League einfach zu Hause bei mir geguckt. Ja. Und was er dann meinte mit legendär verpflegt, ich habe halt immer dann extrems aufgetischt, was Süßigkeiten anging, Chips anging und so weiter, auch mal die ein oder andere Knabberei gemacht, vorbereitet für die Jungs, dass wir nebenbei in der Halbzeit oder auch vor dem Spielen dann auch immer gedartet haben und snacken konnten. Das meinte er wahrscheinlich mit legendär, dass ich zu Hause einfach die Fürsorge für die Jungs immer sehr, sehr hoch war, immer auch gerne ein Gastgeber war für die Jungs. Danach auch immer alleine wieder aufgeräumt. Also aufräumen war bei den Jungs nicht so, dass sie dann geholfen haben, sondern ich habe es dann wieder alleine aufgeräumt und habe gesagt, sie sollen gehen. Es lag aber auch ein bisschen an mir wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, komm, geht, ich mache das schon. So mussten sie nur kommen, durften essen, durften Champions League gucken, durften ein bisschen daten und durften dann auch wieder gerne nach Hause fahren.
Und Daten mit Stevie und Rafa Korte, der war damals auch Unioner. Wer war da am treffsichersten?
Rafa Korte. Also Rafa war schon extrem gut. Mussten uns, also Stevie und ich waren ein bisschen immer, je nachdem wie häufig wir gespielt haben und wie man so im Flow war mit den Pfeilen, war Stevie und ich immer auf einer Wellenlänge. Aber Rafa war immer noch mal weit, weit über uns und man spielt ja, oder wir haben oft dann immer 301 gespielt und dann mit Double Out. Ja, Rafa war meistens schon am Ausmachen und wir waren noch im 150er, 170er Bereich und waren noch lange nicht in der Range, dass man irgendwie ausmachen konnte. Da war Rafa schon sehr, sehr stark und in dem Sinne auch liebe Grüße an Rafa.
Gab's Wetten? Wer als letzter?
Ja, wir haben gewetten in dem Sinne, wir haben immer um etwas gespielt eigentlich. Ja, das ging dann meistens darum, wenn wir mal essen, wir waren dann auch zusätzlich oft nach den Trainingseinheiten essen irgendwo, dass der letzte von dem letzten Mal, wo wir gespielt haben, dann irgendwas ausgeben musste oder das Essen bezahlen musste. um sowas haben wir sehr, sehr häufig gespielt. Oder wer dann die Verpflegung bezahlen musste, wenn wir dann wieder bei mir gespielt haben oder geguckt haben, Champions League geguckt haben. So, um sowas haben wir viel gespielt, ja.
Muss Rafa Korte ein reicher Mann sein. Ne? Er muss ja nie in die Tasche packen. Ne?
Oder nie was bezahlen. Ja.
Stevie hatte zum Schluss noch die Frage gestellt, was du dir von deinem ersten Profigehalt gekauft hast. Und da habe ich dich beobachtet, du hast so ein bisschen die Augen aufgerissen. Weißt du es noch?
Ja, ich weiß es noch. Für mich war damals, und ich bin mittlerweile auch ganz anders, muss ich sagen, war es etwas Besonderes. Man ist immer in die Kabine gekommen und jeder lief immer mit einem Louis Vuitton Kulturbeutel rum in der Mannschaft. Und ich bin damals in eine Mannschaft gekommen, in Wolfsburg als Profi, sind gerade Meister geworden und natürlich auch gut Prämie gemacht dann das ganze Jahr über die Mannschaft. Und als ich dann das erste Profigehalt bekommen habe, dachte ich mir, ich möchte auch cool sein, ich möchte auch so ein bisschen mitschwimmen und kaufe ich mir auch mal so einen Louis Vuitton Kulturbeutel. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, das interessiert mich gar nicht mehr. Also ich habe den zwar immer noch, also den Kulturbeutel.
Also Qualität ist
Qualität da. Ist auf jeden Fall da, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt komplett nur Marken tragen oder ähnliches. Das war einfach so jugendlicher Leichtsinn wahrscheinlich, dann einfach auch so ein bisschen mitzuschwimmen. Das war das Erste, was ich mir von meinem Profigehalt geholt habe. Klar, man hat sich mehrere Dinge geholt, aber das war schon mit das Teuerste, ja. Vor allem auch wahrscheinlich das Unnötigste.
Man war jung, ne? Man lernt, ja, man wird älter. Du sagst gerade in Wolfsburg, du bist aus der Jugend hochgekommen, warst in der U23 dabei, hast oben dann auch mitgemischt, Profi unter einem gewissen Felix M., hast ja gerade schon gesagt, bist du Profi geworden unter Felix Magath. Was sind so die Erinnerungen an die Zeit?
Ja, ich bin damals aus der U19 relativ früh rausgekommen. Ich hätte eigentlich noch 2 Jahre U19 spielen können, war so im U17, U19-Bereich. Habe dann schon viel in der U23 gespielt unter Lorenz Günther Köstner. Und dann kam diese Zeit, dass Felix Magath mich hochziehen wollte, hat gesehen, wie ich in der U23 performt habe, habe die ersten Trainingseinheiten dann unter ihm trainiert und er war dann sehr angetan von dem, wie ich halt spiele, mit der Körperlichkeit, einfach wie robust ich in die Duelle gehe, dass ich keine Angst habe, mich auch zu verletzen, immer ans Limit gehe und das hat er honoriert, das hat er gewertschätzt und so durfte ich dann immer mehr oben trainieren, war dann auch eine Zeit lang auch mal fest oben und dann nur bei den Spielen und unten in der U23 und das war halt in dem Meisterjahr und da lief es halt allgemein noch sehr, sehr gut, so dass er mich noch nicht irgendwie mit in den Spieltagskader genommen hat, aber das Jahr darauf durfte ich dann auch die ersten Male mitfahren und ja, dann irgendwann kam dann eine Zeit, dass er mir dann die Chance gegeben hat. Das war, ich glaube, Richtung November habe ich, glaube ich, mein erstes Spiel gemacht, November, Dezember. Das allererste war in Bremen, bin ich zur Halbzeit reingekommen mit Patrick Helmes. Damals noch durfte eine ganze Halbzeit sogar spielen. Das Spiel haben wir leider 4-0 verloren. Wir lagen schon zur Halbzeit 3-0 hinten. Habe ich gegen Tim Wiese damals noch gespielt mit seinem pinken Trikot bei Bremen. Das war mein erstes Spiel und im zweiten Spiel bin ich wieder reingekommen und habe direkt das 1-0 geschossen, geköpft, geschossen. Und wir haben das Spiel gegen Stuttgart dann sogar 1-0 gewonnen. Und dann war erstmal Winterpause so und dann nach der Winterpause sind wir wieder im Trainingslager gewesen, wieder das erste Spiel und ich bin wieder eingewechselt worden und in derselben Spielminute treffe ich wieder, diesmal per Kopf, damals gegen Köln und wir haben wieder 1-0 gewonnen und ich glaube, das war so ein bisschen der Start von meiner Karriere, in den ersten 3 Spielen, in den ersten 3 Bundesligaspielen auch 2 Bundesligatore zu treffen da habe ich natürlich Felix Magath sehr, sehr viel zu verdanken, weil er mir das ermöglicht hat, Profi zu werden, diesen ersten Schritt in den Profibereich zu schaffen. Ja, und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar drum.
Und Winterpause dann Urlaub gemacht auf dem Mount Magath in Wolfsburg, oder?
Ja, den haben wir dann auch kennengelernt. Der wurde damals zu dem Zeitpunkt gebaut, mit den Treppen und so weiter, mit den Sprints runter. Das haben wir alles kennenlernen dürfen. Medizinbälle en masse in dem Medizinschrank gelegen. Die hat man dann mit Werner Leuter zusammen, den man ja auch sicherlich hier auf Schalke kennt, sehr, sehr viel
zweimal
genossen. Ja, zweimal, genau.
Ja, du hattest in deiner Karriere schon viele Trainer. Wir haben mal durchgeschaut und neben Felix Magath bin ich bei 2 Namen hängen geblieben. Der eine, ehrlicherweise, ich bin Jahrgang 84, WM 98 hat mich begeistert. Ich habe viel Fußballmanager gespielt zu der Zeit. Jimmy Floyd Hasselbaink war dein Trainer bei den Queen's Park Rangers. Den fand ich einfach überragend als Kind, auch wenn er eigentlich so nie die Nummer 1 im niederländischen Sturm war, weil mal Patrick Kluivert oder Dennis Bergkamp. Und ja, Thomas Tuchel, den hattest du in Mainz.
Ja.
Wer war für dich der wichtigste Trainer oder der Trainer, wo du am meisten mitgenommen hast in deiner Laufbahn?
Ich würde gar nicht speziell sagen, dass ein Trainer der wichtigste war in meiner Karriere. Ich glaube, dass jeder einzelne Trainer mir auf einer gewissen anderen Art etwas mitgegeben hat. Auch Trainer, wo ich vielleicht nicht so viel gespielt habe, weil das ist auch wichtig in einer Karriere, auch wenn man mal nicht spielt, auch wirklich etwas mitzunehmen und auch wirklich aus dem Negativen das Positive zu ziehen. Und Jimmy Floyd Hasselbaink war für mich zu Queen's Park Rangers Zeiten, als er damals dann eingestellt wurde, nachdem der andere Trainer, der mich geholt hatte, gefeuert wurde, eher einfach eine Bezugsperson. Ja, ich bin unter ihm dann zweiter Kapitän geworden. Er hat meine Mentalität, die ich einfach auf den Platz bringe, sehr genossen, weil er es einfach aus Holland einfach kennt, wie wir in Holland oder auch in Deutschland trainieren. In England ist das von der Mentalität nicht so gegeben gewesen bei uns in der Mannschaft. Und ein sehr, sehr feiner Kerl, muss ich sagen. Ich habe heute noch Kontakt zu ihm. Ist ja auch immer wieder jetzt auch Sky-Experte gewesen in England und trainiert ja auch Burton wieder in England. Und sehr, sehr viel Zeit immer noch mit ihm immer mal wieder am Schreiben. Thomas Tuchel ist für mich ein sehr spezieller Trainer gewesen in meiner Profilaufbahn. Einfach sehr speziell in dem Sinne, dass er gegenüber den Trainern, die ich zuvor hatte bis dato, wirklich sehr, sehr speziell gedacht hat. Also er hat sehr akribisch in der Sache an sich also gearbeitet und ob es eine einzelne Passform war, was man den richtigen Fuß anspielen soll, wie man sich in den Raum zu bewegen hat, wie offen man zu dem Spiel steht, da habe ich sehr, sehr viele Details kennengelernt in dem Jahr und das hat mich wiederum bei ihm zum besseren Spieler gemacht, einfach wirklich diese Details noch besser auszuführen mit einer noch höheren Konzentration und ich glaube, es ist auch nicht von ungefähr, dass er danach so ein starker Trainer geworden ist. Also er war damals schon ein starker Trainer bei Mainz 05, dass er danach dann den Weg eingegangen ist, den er eingegangen ist und bis heute noch ein sehr, sehr starker Trainer ist am Markt.
Dein aktueller Trainer ist auch dein Ex-Trainer, ja. Thomas Reis. Wie kam das damals zustande? Hat er sich bei dir gemeldet, als klar war, dass er auf Schalke unterschreiben wird?
Gemeldet. Also er hat jetzt nicht gesagt, Polt, ich komme jetzt so. wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis in Bochum, erst einmal dazu. Natürlich geprägt auch mit dem Erfolg, den wir zusammen hatten als Mannschaft. Aber wir hatten auch immer einen sehr, sehr ehrlichen und positiven Austausch. Auch wenn es mal vielleicht gerumpelt hat. Der Trainer ist jemand, mit dem man auch immer offen und ehrlich auch mal seine Meinung sagen kann, die er sich dann auch anhört und auch das verarbeiten kann, weil er selbst mal Profi war. Er sagt es auch immer selbst über sich. Er ist auch lieber jemand, ein Trainer, wo er sich mal mit dem Spieler ein bisschen aneckt, aber am Ende möchte man das selber, man möchte Erfolg zusammen haben. Und als es dann so weit war, dass der Trainer verpflichtet wurde, dann habe ich ihn natürlich auch beglückwünscht, habe mich gesagt, ich freue mich auf die Zusammenarbeit und dass wir hoffentlich zusammen Erfolg haben werden, wie man das so üblich macht. Aber es ist jetzt nicht, dass er mich angerufen hat und gesagt hat, Polti, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich bin jetzt gleich bei euch und dann mach dich schon mal bereit oder so. Das definitiv.
Zieh die Laufschuhe an.
Ja, so ungefähr.
Wie ist jetzt der Kontakt, wenn du in der Reha bist? Gibt es da so eine Regel bei euch oder hat Thomas Reis eine Regel, dass er sich einmal alle zwei Wochen bei jemandem, der ein paar Monate ausfällt, meldet? Oder wie ist da der Kontakt?
Nein, das ist sehr, wie soll man das nennen? Also der Austausch ist da nach wie vor. Ich werde gefragt, wie es mir geht. Natürlich bin auch alle zwei, drei Tage mal unten im PLZ und bin da im Austausch nicht nur mit dem Trainer, sondern allgemein mit dem kompletten Trainerteam, mit dem Staff, mit den Physios, mit den Ärzten, um mich einfach immer wieder durchchecken zu lassen. Aber ich glaube auch, es ist wichtig, dass der Trainer und das ganze Trainerteam momentan das Hauptaugenmerk einfach auf die Mannschaft legt, die er momentan zur Verfügung hat. Ja, ohne natürlich die hinten dran sind, verletzt sind, zu vergessen. Da ist ein stetischer Austausch da, der auch ausreichend ist, mehr als ausreichend ist, dass man auch wirklich nach wie vor das Gefühl hat, man gehört dazu. Ist jetzt nicht so, dass ich denke, irgendwie ich gehöre nicht mehr dazu und ich bin jetzt beiseite gelegt oder ähnliches, sondern ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Trainer und das komplette Trainerteam momentan das Hauptaugenmerk auf die Mannschaft legt und da einfach versucht, das Bestmöglichste rauszuholen.
Wie hat es dir bisher gefallen, der Podcast hier?
Also die Brause schmeckt schon mal gut.
Dann ist gut, dann ist gut. Also du bereust es nicht, dass wir
nein, nein, das ist alles
jetzt nicht zu Hause auf der Couch schließen haben, hatten Reha-Programm, sondern hier jetzt
nein, also das ist sehr angenehm, jetzt die Fragen bis jetzt, also gefällt mir sehr.
Das sind die besten Voraussetzungen für eine spannende zweite Halbzeit. Nächste Woche geht es nämlich weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Freut euch auf spannende Geschichten. Wir reden nämlich unter anderem über eins der größten deutschen Torwarttalente aus dem Jahr 2005. Lasst euch überraschen. Ciao.
Halbzeit im Veltins-Eck, Halbzeit in einem spannenden Gespräch mit unserer Nummer 40. Wenn euch der Podcast mit Sebastian Polter gefallen hat, erzählt es gerne euren Freunden. Teilt die Folge und abonniert uns am besten direkt in eurer Podcast-App, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr unseres Schalke 04 Podcasts. Neben dem Gespräch mit Polti fand ich es besonders schön, Steven Skripski mal wieder gehört zu haben. Denn bei der Vorbereitung auf diesen Podcast hatte ich Kontakt zu Stevie und der hat mir gesagt, Schalke bleibt drin. Und ganz ehrlich, das meine ich auch. Daher gilt Daumen drücken am Samstag gegen Stuttgart und auch Daumen drücken in den Wochen danach und zwischendurch natürlich den Schalke 04 Podcast hören. Die zweite Halbzeit mit Sebastian Polter kommt am kommenden Donnerstag, Datum 2. März. Freut euch auf weitere spannende Geschichten und weitere Grußbotschaften aktueller und ehemaliger Weggefährten. Glück auf, wir hören uns!